ARD Radio Wissen. Update.
Siegmar Gabriel hat in der Fraktionssitzung Martin Schulz als Kanzlerkandidaten der SPD vorgeschlagen.
Überraschung bei der SPD. Fraktionschef Thomas Oppermann bestätigt, dass Parteichef Siegmar Gabriel nicht als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf zieht. Stattdessen soll Martin Schulz gegen Angela Merkel antreten. Schulz war bis vor kurzem Präsident des EU-Parlaments. Gabriels Rückzieher ist unser erstes Thema im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Es wurde lange darüber spekuliert, wer Kanzlerkandidat der SPD wird. Jetzt ist es klar, der Parteichef wird es nicht machen. Siegmar Gabriel traut Martin Schulz ein besseres Ergebnis zu als sich selbst. Fraktionschef Oppermann sagte, dass Gabriel auch den Parteivorsitz abgibt.
Dass er eigene Interessen zurückgestellt hat, um bessere Erfolgschancen für die SPD zu bekommen, verdient allergrößten Respekt. Die Fraktion hat seine Entscheidung mit lang anhaltendem Beifall zur Kenntnis genommen.
Gabriel will auch seinen Posten als Wirtschaftsminister abgeben. In zwei Interviews mit der Zeit und dem Stern sagte er, dass er stattdessen Nachfolger von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier werden will. Steinmeier soll im nächsten Monat neuer Bundespräsident werden. Als Nachfolgerin von Gabriel im Wirtschaftsministerium wird die frühere Justizministerin Brigitte Zypris gehandelt. Die SPD-Fraktion trifft sich morgen zu einer Sondersitzung, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Dann soll sich Schulz auch den Abgeordneten als Kanzlerkandidat vorstellen.
Was sonst noch wichtig war?
Das höchste Gericht Großbritanniens hat entschieden, das mit dem Brexit geht nicht so einfach. Regierungschefin Theresa May kann den EU-Austritt nicht alleine durchziehen. Der Präsident des Supreme Court, Lord Newburger, sagte, dass erst das Parlament darüber abstimmen muss.
By a majority of 8-3, the Supreme Court rules that the government cannot trigger Article 50 without an act of Parliament authorizing it to do so.
Es ist ein Erfolg für die Brexit-Gegner und ein Dämpfer für die Regierung. Generalstaatsanwalt Jeremy Wright sprach kurz nach der Urteilsverkündung von einer Enttäuschung.
Of course the government is disappointed with the outcome, but we have the good fortune to live in a country where everyone is subject to the rule of law. So the government will comply with the judgment of the court and do all that is necessary to implement it.
Dass der Brexit kommt, daran wird das Urteil aber wohl nichts ändern. Die Regierung muss jetzt ein Gesetz erarbeiten, das dann dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt wird. Brexit-Minister David Davis sagte, dass das innerhalb von Tagen passieren soll. Das Gesetz würde dann der Regierung die Vollmacht dafür geben, den EU-Austritt durchzuziehen.
Das wird ein möglichst geradliniger Gesetzentwurf, um den Willen des Volkes zu entsprechen und um die Entscheidung des obersten Gerichts zu respektieren. Das soll der Regierung ermöglichen, Artikel 50 auszulösen und damit den Austritt aus der EU zu starten. Dafür haben die Briten gestimmt, das können sie erwarten.
Die britische Regierung will auch bei ihrem Zeitplan bleiben und die Austrittserklärung Ende März an die EU schicken. Innerhalb von 2 Jahren soll der Brexit unter Dach und Fach sein. Dass die Entscheidung des Supreme Court den EU-Austritt noch aufhalten kann, damit ist kaum zu rechnen. Auch die größte Oppositionspartei will sich nicht querstellen. Der Labour-Abgeordnete Keir Starmer sagte, dass seine Partei das Referendum respektiert und die Austrittsverhandlungen nicht blockieren will.
We accept and respect the outcome of the referendum, and it follows from that that we don't seek to block the Prime Minister from starting the negotiations.
Dass am Parlament kein Weg vorbeiführt, dafür hatte vor allem Gina Miller gesorgt, Aktivistin und Fondsmanagerin. Ihr ging es darum, dass das Parlament nicht übergangen wird.
Only Parliament can grant rights to the British people, and only Parliament can take them away.
Nur das Parlament könne dem britischen Volk Rechte verleihen und sie ihm nehmen. Was die Klägerin nicht durchsetzen konnte, dass neben dem britischen Parlament auch die Regionalvertretungen von Schottland, Wales und Nordirland ein Mitspracherecht bekommen. Das wäre insofern interessant gewesen, dass Schottland und Nordirland gegen einen EU-Austritt sind. Auch wenn der Brexit durch das Urteil wohl nicht verhindert wird, bleibt den Gegnern eine Hoffnung, dass die Haltung von Regierungschefin May etwas aufgeweicht wird. Sie hatte einen harten Brexit angekündigt. May will Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Nach der Entscheidung, dass das britische Parlament über einen Austrittsantrag aus der EU abstimmen muss, ist im Netz die Meinung geteilt. Neulandbewohner schreibt bei Spiegel Online: Damit versucht der Supreme Court als letzte Bastion die parlamentarische Demokratie gegen den überbordenden Populismus zu verteidigen. Christian Ebner wundert sich dagegen bei Twitter. Gericht entscheidet, dass die Entscheidung des Volks nur gilt, wenn sie von Volksvertretern bestätigt wird. Manche rechnen damit, dass der ganze Brexit nochmal in Frage gestellt werden könnte. Mats Mats schreibt, meine erste Reaktion nach der Brexit-Entscheidung war, das wird nicht passieren. Nun scheint die Wahrscheinlichkeit wieder zu steigen, dass ich Recht behalten könnte. Heinz Meier meint dagegen bei Facebook, die Folgen einer Entscheidung gegen den Brexit wären unkalkulierbar. Das Parlament wird sich hüten, gegen das Volk zu entscheiden. Viele sind auch der Diskussionen müde, so wie Gabi Egen. Sie sollen endlich verschwinden. Was wollen sie denn noch hier? Und Klaus Czierski meint, wenn das Parlament entscheiden muss, ist das wie Elfmeterschießen. Und da treffen die Engländer eh nie.
Dass mit dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus jetzt ein anderer Wind weht, das haben am Anfang seiner Amtszeit vor allem die Staaten im Pazifikraum schon zu spüren bekommen. Der US-Präsident hat entschieden, dass die Vereinigten Staaten aus dem wichtigen Freihandelsabkommen TPP aussteigen. Die größte Freihandelszone der Welt hätte entstehen sollen. 12 Länder waren an dem eigentlich fertig ausgehandelten Abkommen beteiligt. Zum Beispiel Japan, Vietnam, Mexiko, Australien und Neuseeland. Jetzt versuchen die verbleibenden Länder zu retten, was zu retten ist. Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull kann sich zum Beispiel vorstellen, dass China an die Stelle der USA rückt.
Wir wollen mehr Handel auf vielen Märkten. Australien hat ja schon ein Abkommen mit China. Es gibt also Potenzial, für China auch dem TPP beizutreten.
Eigentlich sollte TPP ein Gegengewicht schaffen zum steigenden Einfluss Chinas. Deswegen will zum Beispiel Japan weiter versuchen, die USA von dem Freihandelsabkommen zu überzeugen.
Bundespräsident Herzog lag besonders daran, uns allen Mut zu machen, neue Wege zu gehen. Er stieß in seinen Reden immer wieder Türen für neues Denken auf.
Bundespräsident Gauck würdigt Roman Herzog. Der frühere Bundespräsident war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Heute gab es in Berlin einen Staatsakt für Herzog. Der CDU-Politiker war von 1994 bis 1999 Bundespräsident.
Was noch wichtig wird.
Die Bundesregierung berät morgen noch einmal über ein Dauerthema, die geplante Maut für Pkw. Und auch in Brüssel wird über die deutsche Abgabe diskutiert. Da treffen sich Vertreter von Nachbarländern, die Pkw-Maut verhindern wollen. Angeführt von Österreich wollen sie über Gegenmaßnahmen sprechen. Mehrere Staaten haben eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof in Aussicht gestellt. Sie kritisieren, dass ausländische Autofahrer benachteiligt werden, weil Deutsche für die Maut einen Nachlass bei der Kfz-Steuer bekommen sollen.
Und sonst in der Welt?
In Russland können nur Männer zu einer lebenslangen Haft verurteilt werden. Und das ist rechtlich auch in Ordnung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat so geurteilt und damit die Klage von zwei Häftlingen abgewiesen. Sie fühlten sich diskriminiert, denn in Russland dürfen nur Männer, nicht Frauen und Menschen ab 65 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte aber, dass es unter den Vertragsstaaten keine Definition bei Strafen gäbe. Anders wäre das Urteil vielleicht ausgefallen, wenn es keine Möglichkeit einer früheren Entlassung gäbe. Das wäre nämlich unmenschlich. In Russland können Häftlinge bei guter Führung frühestens nach 25 Jahren entlassen werden. In China hat ein Professor der Pekinger Fremdsprachen-Uni für einen Shitstorm gesorgt. Er hatte in einem Blog über seine Erfahrungen bei Auswahlgesprächen erzählt. Er schreibt da unter anderem, dass er weibliche Kandidaten erst nach den Brüsten, dann nach Gesicht und dann nach dem Hintern bewertet habe. Im Internet werfen ihm jetzt viele Sexismus vor und fragen die Uni, wieso dieser Professor Auswahlgespräche führen dürfe. Die Leitung hat sich von dem Artikel distanziert und versprochen, den Fall zu untersuchen. Der Professor verteidigte sich. Er wollte darauf hinweisen, dass der äußere Eindruck bei Bewerbungsgesprächen oft wichtiger sei, als man denke. Damit liegt er wohl auch nicht ganz falsch. In China kritisieren Frauen oft, dass sie nur nach ihrem Aussehen bewertet werden. In einigen Stellenausschreibungen wird bei Frauen auch eine bestimmte Körper- oder Körbchengröße verlangt. Ein australischer Zoo ruft gerade zu einer ungewöhnlichen Hilfsaktion auf. Um Leben zu retten, sollen die Bewohner rund um Sydney die hochgiftige Trichternetzspinne fangen. Die Tiere sollen sie anschließend zum australischen Reptilienpark in der Nähe von Sydney bringen. Da werden die Spinnen gemolken und dann ein Gegenmittel hergestellt. Der Grund ist, dass das Gegenmittel gegen das Spinnengift langsam aber sicher ausgeht. Denn in letzter Zeit wurden ungewöhnlich viele Menschen gebissen. Der Parkmanager sagt, dass sein Team selber versucht, die Trichternetzspinne zu fangen, aber einfach nicht genug Tiere findet. Das Fangen, sagt er, sei einfach und ungefährlich. Man brauche nur ein großes Glas und einen Holzlöffel.
Wissensnachrichten.
Wenn man über einen Friedhof geht, dann ist man ja meistens ganz froh, dass man nichts davon mitbekommt, was unter der Erde so vor sich geht. Aber es gibt Forscher, die wollen genau das wissen. Und auf einem neuen Friedhof können sie das auch bald. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten. Wie kann man sich das denn vorstellen?
Ja, auf einer Fläche ein bisschen größer als ein Basketballfeld in der Nähe von Amsterdam werden Leichen ohne Sarg begraben. So einen Meter tief ungefähr. Und zwar kommen in das Grab direkt noch Messgeräte mit rein. Das heißt, es wird schon unter der Erde vermessen, welche Gase freigesetzt werden bei der Verwesung und welche Substanzen sich da so bilden. Das Ganze macht das Akademische Medizinische Zentrum in Amsterdam. Das hat die Genehmigung für so einen kleinen Forschungsfriedhof bekommen und die arbeiten dann auch zusammen mit mehreren Unis und der Polizei.
Was genau will man denn mit diesem Friedhof rausfinden? Wen interessiert das?
Das interessiert vor allem Forensiker, also zum Beispiel Kriminalbiologen. Die wollen die Erkenntnisse nutzen, um schwere Verbrechen aufzuklären. Wenn jetzt zum Beispiel eine unbekannte Leiche vergraben im Wald entdeckt wird, dann will man ja wissen, wie lange liegt die jetzt schon da, wie ist die gestorben. Je nachdem, wie stark die verwest ist, ist das halt auch echt schwierig rauszufinden. Also so ein Knochenbruch oder ein Einschussloch im Knochen, das geht nicht so schnell weg. Aber wenn jemand erwürgt oder erstochen wurde, dann kann man das später nur noch schwer feststellen. Und auch die Leiche kann ganz anders aussehen, je nachdem, welche Bakterien, Pilze und Würmer im Boden so rumwuseln und sich über den Körper hermachen. Sowas muss man alles einfach mal testen.
Ein Forschungsfriedhof, ist das der erste?
Nee, in den USA und in Australien gibt es auch schon welche. Aber die niederländischen Forscher sagen, das Klima bei uns in Europa ist ein ganz anderes. Deswegen verwesen die Leichen auch nicht gleich und die Ergebnisse kann man nicht eins zu eins übertragen.
Warum müssen das eigentlich unbedingt menschliche Leichen sein? Kann man das nicht mit Schweinen so simulieren?
Das kann man machen und das macht man auch oft. Gerade bei Schweinen, weil deren Körper dem menschlichen Körper ziemlich ähnlich ist. Den Schweinen werden dann manchmal sogar Klamotten angezogen, damit es dann noch realistischer wird. Aber inzwischen weiß man auch, dass es schon Unterschiede gibt darin, wie schnell zum Beispiel die Körper von Schweinen und Menschen verwesen. Deswegen ist es auch wichtig, menschliche Leichen letzten Endes zu untersuchen, wie in den Niederlanden jetzt dann.
Und wir gucken noch mal tiefer rein in den menschlichen Körper. Das Allerwichtigste ist da unsere Bauanleitung, geschrieben mit den vier Buchstaben G, T, C und A. Das sind die Basen unserer DNA.
Ja, man kann auch noch ein paar mehr machen. Das haben Forscher aus den USA gezeigt. Sie haben E. coli-Bakterien dazu gebracht, ein künstliches Stück DNA dauerhaft in ihr Erbgut aufzunehmen. Also statt der vier üblichen Basen haben die noch zwei künstliche dazu bekommen und die dann auch weitervererbt. Und damit das klappt, haben die Forscher was ziemlich Fieses gemacht. Die haben nämlich dem Immunsystem der Bakterien beigebracht, alle DNA kaputt zu machen, die nicht diese neuen Stücke enthält.
Mhm. Und was hat man davon?
Momentan noch nicht so viel, aber eines Tages könnte man vielleicht Bakterien künstliches Erbgut einsetzen und damit dann ganz neuartige Eiweiße produzieren lassen, die es noch nirgendwo gibt auf der Welt. Aus denen könnte man vielleicht später mal Medikamente machen.
DNA ganz klein, wir gucken aufs ganz Große, den Mount Everest.
Der hat womöglich das gemacht, was vielen im Alter passiert, der ist kleiner geworden durch das starke Erdbeben in Nepal vorletztes Jahr. Das ist aber bisher nur eine These, ob die auch stimmt, das soll im Frühjahr ein Forscherteam auf eine Expedition überprüfen.
Ist der Mount Everest dann vielleicht nicht mehr der höchste Berg der Welt?
Also Angst um den Titel muss er eigentlich nicht haben. Er hat über 200 Meter Vorsprung auf den zweitplatzierten K2 in Pakistan. Und der Mount Everest ist durch das Beben wahrscheinlich auch nur so ein paar Zentimeter oder Millimeter geschrumpft, also minimal.
Ah ja, da müsste der Vorsprung ja noch reichen. Die Wissensnachrichten von Sophie Stiegler. Vielen Dank.
Wetter.
In der Nacht gibt es viele Wolken. Es bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen einem bis minus 5 Grad im Norden und bis minus 12 Grad in der Mitte und im Süden. Morgen dann Sonne im Westen und im Süden, sobald sich der Nebel aufgelöst hat. Im Norden und im Osten bleibt es grau, dazu minus 6 bis plus 3 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.